Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Das aktuelle Cover des Nachrichtenmagazins Spiegel erhitzt die Gemüter. Der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ist vorne drauf mit dem Titel Der gefährlichste Mann Deutschlands. Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie hat seine eigene Betrachtung auf dieses Cover und die Reaktion gleich mehr dazu in dieser Fazitausgabe. Wir schauen nochmal in die Waldbrandregion Eifel, in den Hürtgenwald, und zwar zusammen mit dem Schriftsteller Steffen Kopetzky, der Romane geschrieben hat, die in der Gegend spielen. Außerdem Eindrücke vom Tanz im August und noch einmal Kultur ohne Kohle. Unsere Sommerserie, in der Menschen ohne Geld trotzdem Wege finden, Kultur zu genießen. Die Waldbrände, die wir eigentlich aus dem Süden Europas kennen, sind jetzt ganz nah gerückt. Der Hürtgenwald, wer ihn noch nicht kannte, kennt ihn jetzt genauso wie das Moorgebiet Hoher Venn in der Eifel. Die Lage dort, heißt es, ist momentan statisch, hat sich nicht verschlechtert. Das Bangen geht aber weiter. Und vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht aber auch nicht, dass der Schriftsteller Steffen Kopetzky sich mit genau diesen Gegenden schon literarisch beschäftigt hat. In seinem 2019 erschienenen Roman Propaganda etwa, wo es um den Hürtgenwald als Schreckensort des Zweiten Weltkriegs ging. Und dann aber auch im Roman Monschau, der 2022 herauskam. Und Steffen Kopetzky ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Kopetzky.
Guten Abend, grüße Sie.
Was regt sich in einem Schriftsteller, wenn es an einem Ort in einer Region brennt, mit der er sich intensivst beschäftigt hat?
Ja, da regt sich ganz viel. Und ganz konkret bei den Bränden im Hürtgenwald musste ich eben daran denken, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also mein Roman schildert ja vor allem auch die Schlachten, und aber danach, 1947, brannte der Hürtgenwald aufgrund einer enormen Trockenheit und auch von vielen zerschossenen und zerbombten Bäumen, die dort rumlagen, eben schon einmal. Und zwar, ich habe es jetzt nochmal nachgelesen in der Handbibliothek, die ich mir damals zurechtgelegt hatte, tatsächlich fing es im Sommer an, Phosphormunition hatte sich entzündet, und bis zum November, als dann die Regenfälle einsetzten, hat der Hürtgenwald damals gebrannt, und den Leuten, die nach dem Krieg in ihren zerschossenen Dörfern in wirklich bitterer Armut lebten, dann nochmal einen apokalyptischen Sommer bereitet. Und daran musste ich als allererstes denken.
Ja, und der brannte damals dann offenbar auch umso schlimmer, weil der Krieg vorher eben in diesem Wald gewütet hatte oder die Menschen und Schaden angerichtet hatte.
Ja, natürlich. Also gerade bei Hürtgen, dem Dorf, nachdem das dann alles benannt wurde von den amerikanischen Militärs, hatten die Deutschen ein riesiges Minengebiet angelegt. Das hieß Wilde Sau, und dort sind irrsinnige Mengen Minen vergraben worden. Da sind viele Leute gestorben, und da waren eben auch noch viele Reste davon übrig, und das ging dann eben in diesen Bränden alles hoch. Der Sommer 47 und auch 49, die waren extrem trocken, also fast vergleichbar auch mit der Trockenheit dieses Jahr. Und dort hat sich dann eben in der Trockenheit dieses, auch die Phosphormunition, die gefallen war, entzündet.
Wer die Berichterstattung in den vergangenen Tagen mitverfolgt hat, weiß, im Hürtgenwald steckt immer noch eine Menge Munition aus diesem Kriegsereignis. Dort muss ja auch wirklich ein grausames Gemetzel stattgefunden haben. Was hat Sie, Steffen Kopetzky, denn an diesem Kriegsereignis so erfasst, dass Sie sich dann so intensiv damit beschäftigt haben?
Nun, es war im Grunde eine Folge auch eines anderen Romans, den ich zuvor geschrieben hatte, Risiko. Da ging es um eine Afghanistan-Expedition, auch so ein Land, abgelegen, gebirgig, das eben trotzdem eine große Rolle in der Weltgeschichte spielt. Und ich habe dann mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, wir stehen da gerade, die westliche Allianz in Afghanistan, wir werden dort scheitern. Die Amerikaner, die Führungsnation dort, machen wieder dieselben Fehler, die sie in Vietnam gemacht haben und auch schon als allererstes im Hürtgenwald. Und diese Verbindung Afghanistan, Vietnam, Hürtgenwald, die hat mich sehr überrascht. Ich hatte davon nie gehört, von diesen Schlachten in der Eifel. Und da war mein Interesse dann geweckt. Ich habe mich reingearbeitet in das Geschehen und eben gesehen, dass dort ein immer wiederkehrender Aspekt amerikanischer Politik, amerikanischer Kriegsführung, wie unter dem Brennglas zu beobachten ist, eben ein Vorgehen, das schlecht vorbereitet, ohne große Kenntnis des Orts, darauf vertrauen, dass man mit viel Material auf jeden Fall sich wird durchsetzen können und dann eben ohne Rücksicht auf die Umstände und die Leute dann ein immer wiederkehrendes Fehlverhalten. Und da war sozusagen der Hürtgenwald der Anfang, die erste große Niederlage der USA und gilt so als eine Art von Paradigma für dieses amerikanische Fehlverhalten. Mhm.
Sie haben zuletzt über den Harz geschrieben, auch eine Region, in der Sie nicht zu Hause sind. Sie kommen ja aus dem Süddeutschen. Sie eine besondere Beziehung zum Wald?
Also ich habe schon als Kind mit meinem Großvater das gelernt, dass man, also der war ein sehr naturverbundener Mann, hat immer gesagt, am Sonntag geht er nicht in die Kirche, sondern, also die von Menschen gebaute, sondern in die Kirche, die der liebe Gott selber sich geschaffen hat, in Gottes eigene Kathedrale, so hat er das immer genannt. Und das war für ihn der Wald. Und für mich ist eigentlich seit meiner Kindheit die schönsten Gefühle mit dem Wald verbunden. Die Kühle im Sommer, die Vögel, die dort leben und die anderen Tiere und einer der wirklich heiligen Plätze sozusagen. Und Wälder ziehen mich an. Und in dem Falle ist es eben so, dass die Eifel und der Harz ja auch viel gemein haben. Denn die Wälder, die Bäume, die jetzt so brennen oder gebrannt haben, wurden eben zur gleichen Zeit gepflanzt wie auch der im Harz. Der Harz war, da wurde nicht gekämpft, aber oder nicht so in diesem Maße, aber der wurde nach dem Krieg abgeholzt. Und vor 80 Jahren sind eben diese durch den Krieg auf die eine oder andere Weise dezimierten und zerstörten Wälder eben wieder aufgeforstet worden mit Fichten. Und in beiden Gegenden wütete jetzt der Borkenkäfer, ist die Klimakatastrophe, der Klimawandel voll tätig und bringt diese Wälder, diese Ökosysteme, diese künstlichen eben in größte Bedrängnis.
Das heißt, der Wald als ein Ort, in dem es vielleicht noch einen Rest Naturidylle gibt, die man dann auch sucht, aber eben auch eine sehr dunkle Geschichte und eben dann eben die Bedrohung der Gegenwart. Alles zusammen. Und zwar, wenn wir dann von Restmunition reden, ist es natürlich eigentlich wahnsinnig dramatisch.
Es ist so und es ist auch irgendwie so ein Fanal für unsere Zeit, wo wir ja auch in Europa auch wieder einen Krieg haben und die Nachrichten von anderen Kriegen, von Konflikten, alle übrigens auch um Ressourcen natürlich, die man führt, voll sind, dass man da plötzlich merkt, ja, so die Munition des Zweiten Weltkriegs, der 80 Jahre her ist und man denkt, lange vorbei, ist plötzlich wieder aktiv, wird aktiviert, kommt hoch, so wie die Weltkriegsschiffe im Rhein und andere Relikte, das ist wie so eine Art von schauderlicher Wiederkehr einer eigentlich längst hinter uns liegenden Zeit, wo man merkt, nein, wir sind an solchen Zeiten viel, viel näher dran, als wir eigentlich denken.
Steffen Kopetzky über historische Spuren im Hürtgenwald und auch im Harz und im Hohenfenn und die Kriege, die Menschen auch gegen sich selber führen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kopetzky.
Danke Ihnen sehr für die Einladung.
Je näher die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern rücken, desto mehr häufen sich die Artikel über mögliche Wahlsiege der AfD. Das ist ein bekanntes, irgendwie auch ein logisches Muster im Journalismus. Die Frage ist allerdings, ob es wirklich noch brauchbar und zielführend ist, Thesen maximal zuzuspitzen und bestehende Gefahren noch größer zu machen, indem man sie beschwört unter dem Deckmantel der kritischen Berichterstattung. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat mit seinem aktuellen Cover deshalb kritische Reaktionen ausgelöst, zumal es inzwischen wohl auch als Autogrammkarte dient von Ulrich Siegmund, dem AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, der als der gefährlichste Mann Deutschlands, Zitat Ende, vom Spiegel bezeichnet wird. Was dieses Cover auslöst, wie es zu bewerten ist und wie die Vorwahlberichterstattung in diesem Jahr läuft, darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi gesprochen. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Leggewi, jetzt frage ich mal ganz schlicht, ist das ein gelungenes oder ein misslungenes oder vielleicht sogar ein falsches Cover?
Das kann man ja gar nicht sagen. Die Reaktionen sind ja außerordentlich unterschiedlich. Ich persönlich habe das erstmal gar nicht so als so skandalös empfunden. Viele meiner Freunde haben gesagt, das kann man nicht machen, das macht Propaganda für die. Andere haben es genau Gegenteil gemacht. Man spaltet das Land, man beleidigt die AfD-Wählerschaft und so weiter. Also ein Bild hat immer außerordentlich viele Interpretationsmöglichkeiten. Es gibt keine eindeutige ikonografische Botschaft, die von diesem Bild ausgeht. Wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich so eine Art Most Wanted-Plakat vor mir. Schwarzer Untergrund, alarmrote Schrift. Und es ist ein bisschen wie ein Fahndungsfoto. Und das heißt, hier wird eine Gefahr sehr stark visualisiert, die man sieht. Übrigens führen Titel von Magazinen auch immer zu einer Titelgeschichte. Aber wir reden über das Bild und kaum jemand redet über die Titelgeschichte, die nicht schlecht ist, die der Spiegel gemacht hat, sehr informativ. Und die eben deutlich macht, was an diesem Mann und an dieser Partei gefährlich ist. Denn sie ist gefährlich. Sie ist eine Gefahr für die deutsche Demokratie. Das haben wir ja mittlerweile festgestellt. Und ich glaube, dass die unterschiedlichen Reaktionen, die man jetzt sieht, dass die auch aus einer gewissen Hilflosigkeit erfolgen. Wir haben alles Mögliche probiert, um diese Partei klein zu halten. Sie erinnern sich, es fing an mit so einem Spott über die Professorenpartei, die gegen den Euro war. Da hat man gedacht, naja, die Kerle, die bringen es ja nicht. Dann merkte man, sie anfingen, ihren völkischen, radikalen Kurs einzuschlagen. Dann hat man mit Röntgenblick die braunen Flecken in dieser Partei, in dieser völkischen Ideologie rausgeholt. Und dann haben wir alle mit Friedrich Merz angekündigt, wir werden diese Rechtsaußenseite halbieren. Sie wissen, was passiert ist. Die Anhänger- und Wählerschaft hat sich verdoppelt in einer Dekade. Und es zeigt, wie hilflos die Reaktionen fast aller auf diese Partei sind. Das gilt auch für mein Fach, die Politikwissenschaft. Wir wissen alles über diese Partei, aber das hat nicht dazu geführt, dass sozusagen der Teil der Wählerschaft, der ihr folgt, sich davon in irgendeiner Weise beeindrucken lässt.
Das heißt, der Journalismus darf alles, auch in diesen Zeiten. Oder sollte auch alles ausprobieren?
Nein. Er muss vor allen Dingen gut sein. Ich bin kein Journalist, aber wenn ich mir ausdenke, was ich für ein Titelbild gemacht hätte, hätte ich mich an John Hartfield, 1932, Arbeiter Illustrierte Zeitung. Da gibt es ein Bild, wie Hitler den Hitlergruß macht, den Arm so ausstreckt und das große Geld beflügelt ihn und gibt ihm Reichsmark. Also das ist ein viel besseres Titelfoto schon mal. Und die Berichterstattung, ich habe es gesagt, das Spiegel ist keine schlechte über die AfD. Man wird dort informiert und das ist das, was Journalismus tun muss. Journalismus darf nicht alles, er muss vor allen Dingen gut sein. Und er kann im Moment nur das tun, dass er die Leserschaft des Spiegel, die nicht nur, aber doch überwiegend linksliberal ist, darüber aufklären, was passieren kann. Man kann auch darüber reden, was man in Sachsen-Anhalt und andernorts tun kann, um eine Machtergreifung noch zu verhindern. Aber im Grunde genommen macht man nicht mit Titelbildern oder mit Artikeln Politik. Das ist eigentlich die Aufgabe der Politik und nicht des Journalismus.
Ja, okay, also so höre ich eine leichte, wie soll man das sagen, Entlastung, ja?
Ja, ich nehme den Spiegel, das ist nicht mein Lieblingsjournal, aber nehme ich in diesem Fall in Schutz und ich finde auch die Begründung, die Herr Korpiowait, der Chefredakteur, heute nachgelegt hat, die finde ich gar nicht schlecht. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Aufregung, die darüber entstanden ist, habe ich schon gesagt, durch eine gewisse Hilflosigkeit verursacht ist. Also wir haben doch alle möglichen Strategien probiert, mit denen reden. Nein, sie totschweigen. Nein, sie hart rannehmen, aber lieber doch einfühlsam sein, was die Wähler betrifft. Sie verbieten. Nein, doch lieber einbinden. Sie dämonisieren. Nein, entzaubern. Das hatte alles denselben Effekt, nämlich gar keinen, gegen eine Maschine, die einfach weitergelaufen ist, weil es in Deutschland eine Wählerschaft gibt, die im Kern hart rechtsradikal bis faschistoid ist und andere, die sich nicht davon abbringen lassen, eine solche Partei zu wählen, obwohl sie wissen, die Siegmunds und Höckes, was die vorhaben.
Was ist denn von dem Wort gefährlich beziehungsweise von diesem Superlativ gefährlichst zu halten?
Ja, das ist natürlich typische Spiegelübertreibung. Das ist das, was ich anfangs meinte, das ist ein Most Wanted-Bild. Ja? Er ist natürlich nicht der gefährlichste Mann in Deutschland. Es gibt Terroristen, die viel gefährlicher sind. Es gibt auch in der AfD welche, die gefährlicher sind als er selbst. Aber er ist nun mal derjenige, der vermutlich in wenigen Tagen den Durchbruch der AfD schaffen kann. Und das macht ihn im Moment zu dem gefährlichsten Mann, weil dann die Dämme brechen können, weil dann man nicht mehr genau weiß, was können wir eigentlich noch dagegen tun? Bilden wir noch eine Gegenregierung, wo dann CDU und Linke irgendwie kooperieren müssen? Oder ist es tatsächlich so etwas wie der Beginn des Durchmarschs, der 1932 auch in Sachsen-Anhalt begonnen hat?
Was sagt es denn über den Wahlkampf und über den Stil von Ulrich Siegmund aus, dass seine Anhänger jetzt sich von ihm auf diesem Spiegelcover teilweise auch ein Autogramm geben lassen und das stolz in die Höhe recken.
Ja, das sagt, dass sie sich einen Dreck um das scheren, was wir von ihm halten. Die AfD braucht das alles nicht. Die AfD hat ihre eigenen Kanäle. Und mit diesen Kanälen hält sie ihre Anhänger und Wählerschaft bei Laune. Und je mehr gewissermaßen...
Laune ist ja gar nicht so schlecht als Stichwort, ne? Im Zusammenhang mit ihm.
Ja, natürlich. Die AfD ist ein Ausbund schlechten Geschmacks. Aber was nützt es, dass ich das jetzt sage? Was nützt es, denen zu sagen, die schlechten Geschmack haben, dass sie schlechten Geschmack haben?
Aber ist er da nicht so eher auch ein Gegenbild, ein Gegenentwurf in diesem Umfeld des schlechten Geschmacks? Zumindest oberflächlich.
Ich kenne Herrn Siegmund nicht, habe ihn da nicht mit seiner Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich weiß, dass er irgendwelche Duftstoffe verkauft. Und dass er als junger Mensch den Karriereweg AfD genommen hat, was übrigens jetzt viele, vor allen Dingen junge Männer, aber auch ein paar junge Frauen so machen. Wie gesagt, wir laborieren bei der AfD immer mit ihren Widersprüchen. Die Vorsitzende der AfD ist mal in einem Townhall-Meeting gefragt worden, wie sie es eigentlich vereinbart, in einer Partei Vorsitzende zu sein, die homophob und queerfeindlich ist und mit einer Frau verheiratet zu sein. Da hat sie gesagt, ich bin nicht queer, ich bin nicht homosexuell, ich bin mit einer Frau verheiratet. Das ist ein Beispiel dafür. Wir können immer wieder auf Widersprüche hinweisen. Es ist die Partei, die im vergangenen Bundestagswahlkampf die höchsten Steuerentlastungen für Reiche und die höchsten Belastungen für Ärmere verkündet hat, sich aber als Partei der kleinen Leute verkauft. Das kann ich 100-mal sagen und ich sage es auch seit Jahren, aber es führt nicht dazu, dass die Anhängerschaft und Wählerschaft diesen Widerspruch sozusagen einsieht, kapiert und sagt, ja dann, wenn das so ist, lasse ich das. Das ist ein bisschen der Einfluss des Trumpismus in der ganzen Welt.
Spricht da der abgeklärte Klaus Leggewie oder ist er schon ein bisschen zynisch geworden?
Ich glaube nicht, dass ich zynisch bin. Ich bin realistisch geworden. Ich habe alles probiert seit Jahren und ich bin dieser Partei wirklich gefolgt. Ich versuche alles Mögliche, um Aufklärung zu liefern. Und mir war in den letzten Jahren etwas zu viel gegen die AfD und zu wenig für die Demokratie. Möglicherweise ist das unser Versäumnis gewesen, dass wir sehr stark auf diesen Gegner fixiert waren und gesagt haben, die sind ganz furchtbar. Und dass wir zu wenig getan haben, um die Demokratie von unten zu stärken. Ich glaube, das ist kein Zynismus, das ist Enttäuschung. Das ist übrigens Enttäuschung über, wie soll ich mich möglichst unpathetisch ausdrücken, über das deutsche Volk, dass sie tatsächlich nochmal solchen Irren hinterherlaufen. Aber Sie sehen schon, ich sollte das lassen mit den Irren. Das hat keinen Wert. Ja? Es ist sozusagen die Empörung, die dann aufscheint, wenn man sagt, es könnte sein, dass wir das Spiel verlieren. Ich behaupte nicht, dass wir verloren haben oder verlieren werden. Ich kämpfe weiter für den Erhalt und den Ausbau dieser Demokratie. Und das ist das, was man Herrn Siegmund entgegensetzen kann.
Klaus Leggewie, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Tanz im August, Deutschlands größtes internationales Tanzfestival, ist am Wochenende gestartet. Bis Ende August gibt es 54 Veranstaltungen an 11 Orten und die Produktionen kommen, kann man schon sagen, von überall her. Kuba, Taiwan, Griechenland, aus dem arabischen Raum. Also eine große Bandbreite. Für uns beobachtet unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring das Festival und sie ist jetzt im Studio. Hallo erstmal, Elisabeth.
Guten Abend.
Eröffnet wurde das Festival mit einem Stück, über das wir hier im Programm auch schon mal gesprochen haben, nämlich Trapicana von Joanna Tischkau. Was war denn das für ein Eröffnungsabend, vielleicht auch über dieses Stück hinaus?
Aus meiner Sicht war das ein ausgesprochen verhaltener Eröffnungsabend, der die Grundstimmung innerhalb der Kulturszene, insbesondere der Berliner Kulturszene, sehr stark abgebildet hat. Den Eindruck, in einer ja doch krisenhaften Zeit zu leben, mit den vielen Kürzungen konfrontiert zu sein, einer großen Unsicherheit auch ausgesetzt zu sein, die sich angesichts eben so starker antidemokratischer Tendenzen immer weiter verfestigt. Das hat sich vor allen Dingen gezeigt in der Eröffnungsrede der Intendantin des HAU, Annemie van Akkere. Die begann nämlich mit einem langen Zitat der türkischen Autorin Ece Temelkuran aus ihrem Buch Nation of Strangers, Die Heimat sind wir, so heißt dieses Buch, in dem diese Autorin über die Erfahrungen des Exils schreibt. Nicht vollkommen hoffnungslos, aber doch in einem sehr melancholischen Grundton. Und einen Satz, den Annemie van Akkere zitiert hat, der ist mir hängen geblieben. alles Schöne trägt den zukünftigen Verlust in sich. Und mit solcher Art Zitaten und den entsprechenden Verweisen eben auf die unsicheren Zeiten, in denen wir leben, die auch eine große Melancholie erzeugen, ging es bei Tanz im August in diesem Jahr los. Interessanterweise ganz im Gegensatz zur Stimmung in Hamburg beim Sommerfestival, wo ich ja jetzt auch zweimal war und wo auch, würde ich sagen, so diese, dass es schwierig ist, gerade nicht vergessen wird, aber in den Eröffnungsreden und auch im Programm doch wesentlich offensiver und auch optimistischer mit allem umgegangen wird. Mir ist da deutlich geworden, dass das so zwei Kulturstädte sind, gar nicht so weit voneinander entfernt, aber doch mit extrem unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, würde ich sagen. Und zur Berliner Stimmung passte dann eben auch dieses Eröffnungsstück, was auch doch eher ein bisschen verhalten war.
Steht diese Stimmung vom Eröffnungsabend vielleicht auch programmatisch für die Produktion, die du schon gesehen hast?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich würde mal sagen, Erschöpfung ist zum Beispiel ein Motiv, was eine große Rolle spielt, was nicht dazu führt, auch interessant, dass die Stücke nicht auch wirklich Spaß machen anzuschauen, auch zum Teil voller Energie sind. Marco da Silva Ferreira, das ist ein portugiesischer Choreograf, der vor 2 Jahren das Festival mit einer fantastischen Produktion eröffnet hat, hat hier jetzt seine neueste Arbeit gezeigt, Hacking Future mit so 3 Sternchen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es aussprechen soll, wenn man was nicht aussprechen soll. Wieder ein ganz hochenergetisches Stück, dieses Mal über Körperbilder. Die TänzerInnen werden so von einem ganz rhythmischen Sound getrieben und verkörpern im Kollektiv mal Soldaten, werden dann wieder ganz weich, dann wieder roboterhaft. Aber choreografisch ist das längst nicht so spannend wie Carcassa, dieses erste Stück von ihm. Aber es hat das Publikum gepackt in dieser Unermüdlichkeit und Ausdauer, die da auf die Bühne gebracht wird. Und das ist auf jeden Fall ein Motiv. Für mich am interessantesten war bisher das Trio von Kara Kotsali aus Griechenland. Das heißt, it's the end of the amusement phase. Das sind 3 Tänzerinnen auf der Bühne, die ebenfalls unermüdlich über die Bühne sich bewegen, immer wieder neue Spielformen des Tanzes ausprobieren, auch immer wieder neue Props entgegennehmen, so vom Techniker reingereicht. Hier ein Fähnchen, da ein Cheerleader-Puschel, ganz witzig. Dazu gibt es einen starken Soundtrack mit Musik, aber auch Spoken Word.
This is nothing like the Great Depression, nothing great about this sadness, a microdosing of madness, a bleed through from the future. There is nothing out there for you, there is nothing down here for me.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh.
It's the end of the amusement phase.
Und vielleicht ahnt man das schon so ein bisschen, wenn man diesen Soundtrack hört. In diesem Stück wird so etwas wie eine lineare Zeitvorstellung und auch Erfahrung aufgehoben. Es geht irgendwie alles durcheinander, sprachlich, tänzerisch, choreografisch, in den Bildern. Die eigenen Geburtsdaten werden eingeblendet, die der Väter, Jahreszahlen von Katastrophen, Kriegen und Umbrüchen, Gefühle und Ängste spielen eine Rolle. Das ist so ein bisschen wie beim Scrollen durch Social Media. Wir springen von hierhin nach dahin und es hat eigentlich keinen inneren Zusammenhang vom Rockkonzert zum Kindergeburtstag, vom Pizzaessen während des Tanzens, weil es ja immer weitergehen muss, zum totalen Stillstand. Also es ist ein Stück, was schwer zu greifen ist, weil es eben jede Chronologie vermeidet, aber ich fand es ganz interessant.
Da war ja auch so eine renommierte Tanzkompanie aus Taiwan zu Gast, das Cloud Gate Dance Theater of Taiwan, mit einem Stück über die Schönheit der Natur. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also wer Schönheit mit Harmonie, Symmetrie und Gleichklang assoziiert, der ist in diesem Stück genau richtig. Dafür steht auch das Cloud Gate Dance Theater. Zumindest kenne ich ausschließlich Stücke, die so funktionieren. Hier hatten wir eine ganz weiße Bühne. Auch die TänzerInnen sind in ganz helle, auch sehr neutrale Farben gekleidet und bewegen sich ganz meditativ über die Bühne, hochkonzentriert. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Immer in Rundungen. Es gibt überhaupt keine scharfen Stops oder Kanten. Es ist eine sehr gleichförmige Art der Bewegung, auch Dramaturgie. Und über die Schönheit der Natur bedeutet hier auch, Assoziationen an Pflanzen und Tiere erzeugen. Also es wachsen so Arme, Hände und Finger in den Himmel. Bäume natürlich oder auch Wasserpflanzen. Einige Tänzer bewegen sich andeutungsweise wie Federvieh oder Affen. Einige stehen auf einem Bein wie Flamingos. Aber das wird alles wirklich nur zart angedeutet, nicht etwa so platt 1:1 dargestellt. Und dazu gibt es ganz viele Geräusche, die von den Tänzerinnen selbst erzeugt werden. So Schnalzen, Gackern, Scharren, Rufen. Also das sind viele tolle Details. Und es war ein großer Erfolg. Das Publikum war begeistert. Volles Haus im ja doch sehr großen Haus der Berliner Festspiele. Für mich hat das aber auch so Grenzen. Also mir fehlt in diesen Stücken von Cloudgate ganz oft die Reibung, die Spannung, vielleicht auch die Heterogenität der Menschen auf der Bühne, ganz sicher auch Improvisation. Ich würde mal sagen, das sind so Kategorien, die ich im zeitgenössischen Tanz suche. Und hier ist es eher Perfektion, Virtuosität, auch Formalismus und Ruhe. Und wer das sucht, der ist da ganz an der richtigen Stelle.
Und wie passt das jetzt alles zusammen, was du gesehen hast und noch sehen wirst?
Gar nicht. Und ich glaube, es soll es auch gar nicht. Also was, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht so der ganz große Hammer, wo ich sage, ich bin da total begeistert, was doch immer wieder interessant ist zu sehen, wenn man sich drauf einlässt, ist so die Spannbreite der Ästhetiken, die auch dann jeweils ihr eigenes Publikum findet. Ich bin immer wieder erstaunt, auch jetzt in diesen ersten Tagen, wie voll die Vorstellungen sind, wie begeistert das früher so extrem kühle Berliner Publikum heute sein kann. Und dass es so offensichtlich ein Bedürfnis gibt, sich mit diesen verschiedenen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Antworten auf diese vielbeschworenen, krisenhaften Zeiten zu beschäftigen, mit dem Tanz, mit einer sehr emotionalen oder emotionalisierenden Kunstform. Und ich bin gespannt, welche Zutaten auch in den nächsten Stücken, die wir sehen werden, noch dazukommen werden, weil die Spannbreite dessen, was der Tanz so inkludieren kann, die ist schon sehr breit und das hat sich jetzt auch gezeigt in diesen Tagen.
Elisabeth Nehring über das Eröffnungswochenende von Tanz im August in Berlin. Geht noch bis 29. August und wir ziehen auch noch mal Zwischenbilanz hier bei Fazit. Danke, Elisabeth.
Gerne.
Dass Verträge von Museumsdirektorinnen und Direktoren zeitlich befristet sind, das ist keine Seltenheit. So ist es formal zunächst auch mal nichts Besonderes, wenn der Vertrag von Nanette Snoop, seit 2019 Leiterin des Rautenstrauch-Joost-Museums in Köln, jetzt nicht verlängert wird und sie Ende des Jahres das Ethnologische Museum verlassen wird. In diesem Fall scheint die Sache aber vielleicht doch etwas anders zu liegen. Immer wieder hat Nanette Snoop mit ihrer Haltung zu Postkolonialismus und der Zukunft der Ethnologischen Museum in der Zunft angeeckt. Zum Beispiel machte sie sich äußerst stark für die Restitution der Benin-Bronzen. Jetzt wiederum haben Unterstützer aus der Wissenschaft in einem Solidaritätsschreiben ihr eine tadellose Arbeit bescheinigt. Mein Kollege Stefan Kolderhoff hat dazu recherchiert. Stefan, was ist denn da nun los? Warum muss Nanette Snoop gehen? Das ist ja jetzt auch gar nichts Neues, ne, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird.
Nee, aber bislang haben wir alle nicht gewusst, was da möglicherweise hinter der formalen, hinter der offiziellen Begründung noch hinterstecken könnte. Die formale Begründung, übrigens eine Entscheidung, die die damalige Oberbürgermeisterin hier in Köln, Henriette Reker, noch in ihren letzten Amtstagen gefällt hat, die lautet, es gab Unruhe in der Belegschaft, es gab Vorwürfe, dass Frau Snoop nicht gut kommunizieren würde, dass Entscheidungen nicht transparent seien, dass führende Mitarbeiter von Informationen abgeschnitten seien und so weiter und so fort. Wenn man ihre langjährige Assistentin kennt, dann kann man sich das nicht so richtig vorstellen, aber so hat es offiziell geheißen und wenn sowas vorkommt, dann muss ein Vertrag eben auch nicht verlängert werden, klar. Es gibt aber jetzt eine Reihe von Dingen, die ans Tageslicht kommen, die das Ganze vielleicht nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Und das sind unschöne Argumente und die hängen mit dem zusammen, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass Nanette Snoop tatsächlich, als sie 2019 die Leitung des Hauses übernommen hat, das Rautenstrauch-Joost-Museum ganz neu positioniert hat. Und zwar in einer Art und Weise, die international wahrgenommen wird. Sie hat für eine neue Museologie, für neue Präsentationsformen, vor allen Dingen für Partizipation, also für die Einbindung zum Beispiel der Herkunftskulturen, aus denen die Ausstellungsstücke im Museum kommen, gestanden. Sie hat manchmal einfach für Ausstellungen quasi den Schlüssel abgegeben und hat gesagt, so, das ist euer Thema, ihr wisst das viel besser als wir hier in Deutschland, macht ihr doch mal. Und das ist offenbar sowohl bei Teilen der Belegschaft als auch beim Museumsverein, der hier in Köln Museumsgesellschaft heißt, gar nicht gut angekommen. Das sind Bürgerinnen und Bürger, zum Teil alteingesessene Kölner Familien. Und ich zitiere vielleicht mal aus einem Schreiben, um klarzumachen, was denen nicht geschmeckt hat. Da geht es um eine neue Ausstellung, die eröffnet wurde. Und im Mitgliederbrief steht dann vom Vorsitzenden, viele von ihnen haben in den letzten Monaten Sorge zum Ausdruck gebracht, das Museum entferne sich von seiner Aufgabe. Die wird dann auch definiert, das Verständnis anderer, insbesondere europäischer Kulturen zu fördern. Das tue diese Ausstellung zwar, heißt es dann weiter in dem Brief, aber, und jetzt kommt der entscheidende Satz, das Verständnis von Kulturen soll vorrangig von den Vertretern der Kulturen selbst vermittelt werden. Und das sei, so heißt es dann weiter, schwierig. Auch die Förderung des Museums stehe damit so ein bisschen auf der Kippe, auch finanziell. Es sei eigentlich nicht möglich, das im bisherigen Umfang fortzuführen. Also wenn hier ein Museum, ein ethnologisches Museum, politisiert wird, dann gibt es auch nicht mehr die Kohle wie früher.
Also man kann festhalten, sie hat da offenbar eine stark polarisierende Haltung vertreten. Aber andererseits ist sie ja auch eine international anerkannte Museumsfrau. Hat das die Stadt Köln dies Jahr in der Verantwortung nicht gesehen?
Also sie hat versucht zu reagieren auf diese Auseinandersetzungen, die es innerhalb der Belegschaft gegeben hat. Da ist mal ein Mediationsverfahren versucht worden, da sollte ein Workshop stattfinden, zu dem dann aber beispielsweise auch externe Fachleute bitte lieber nicht kommen sollten, so der Kulturdezernent der Stadt Stefan Charles in Unterlagen, die uns vorliegen. Und auch das ist dann eskaliert. Es stellte sich nämlich irgendwann heraus, dass ein Mitarbeiter offenbar ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch geführt hatte, in dem er haarklein dokumentiert hatte, von welchen Informationen er so alles abgeschnitten sei. Zeitraum über mehr als 2 Jahre, 18 Seiten akribisch alles aufgeführt. Und als Frau Snoop das mitgekriegt hat, da hat sie dann in der Mitarbeitendenversammlung, ist sie zum ersten Mal sehr persönlich geworden und hat darauf hingewiesen, was kaum jemand wusste, dass sie Jüdin ist und dass die Art und Weise, wie da ihr Leben protokolliert wird sozusagen, ihr daraus Vorwürfe gemacht werden, für sie ganz, ganz schlimme Erinnerungen weckte, weil Teile ihrer Familie von den Nazis verfolgt wurden und auch im Holocaust gestorben sind. Und dann ist sie, wie mir Anwesende gesagt haben, emotional sehr bewegt aus dem Raum rausgegangen. Und daraufhin fiel dann von einem Mitarbeiter, der das dementiert, aber auch das ist von 3 Anwesenden bestätigt, der Satz, jetzt spielt sie auch noch die Judenkarte. In einem anderen Schriftstück ist die Rede davon, eins muss man ihr lassen, Geld besorgen kann sie, soll über Nanette Snoop gesagt worden. Also ganz klar antisemitische Äußerungen und auch die sind der Stadt Köln zugetragen worden. Es gab keinerlei Reaktionen darauf. Ich habe mit dem Kulturdezernenten vor einiger Zeit ein vertrauliches Gespräch geführt, aus dem man also nicht wörtlich zitieren darf. Was man aber sagen kann ist, er hat gesagt, das sei ihm völlig unbekannt. Und das kann entweder nur bedeuten, entweder haben es ihm seine Mitarbeiterinnen nicht weitergeben wollen oder er hat den Laden nicht im Griff.
Wäre Nanette Snoop denn gerne am Rautenstrauch-Joost-Museum geblieben, nachdem sie erfahren hat, dass der Vertrag nicht verlängert wird? Also ich meine, das Ganze steht ja eben auch schon lange im Raum und anscheinend ist ja auch noch gar kein Nachfolger gefunden.
Nein, im Gegenteil, die Stelle ist längere Zeit schon ausgeschrieben und geht jetzt offenbar in eine zweite Runde, weil die Rahmenbedingungen wohl für diejenigen, die sich beworben haben, nicht ausreichend gut gewesen sind. Ich habe Frau Snoop nie gefragt, ob sie gerne geblieben wäre. Ich hatte aber aus den Begegnungen mit ihr schon den Eindruck und sagen wir doch mal ganz ehrlich, nicht jeder Mensch, der eine gute Wissenschaftlerin ist oder eine gute Kuratorin, muss auch eine gute Direktorin sein. Also Verwaltungsdinge, die Abrechnung von Förderanträgen und so weiter, das ist vielleicht nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Aber man hätte sie dann ja zu einer Kuratorin at large machen können, zu einer Sonderkuratorin, damit sie diese wirklich tollen, international anerkannten Projekte hätte weitermachen können. Nur Dafür hätte es zusätzliches Geld gebraucht. Und jetzt schließt sich der Kreis. Dieses Geld hätte höchstwahrscheinlich auch von dem Förderverein kommen müssen, der möglicherweise mit so argumentiert hat, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
Stefan, ist die Phase dieses sehr reflektierten Umgangs mit kolonialen Gütern oder man könnte auch sagen Dekolonisierung, ist die jetzt vielleicht vorbei? Erleben wir ein Rollback?
Also der Professor für Ethnologie an der Universität Köln, Martin Zillinger, der auch einen sehr klugen Text geschrieben hat über den Fall Nanette Snoop, der hat gesagt, es verschiebt sich gerade was in unserer Demokratie. Es müsse auch weiterhin darum gehen, Stadtgesellschaft neu zu denken, Kulturpolitik auch gegen die Interessen wohlhabender und einflussreicher Akteure so wörtlich definieren zu können. Und das wäre eben hier konkret Aufgabe der angeblich so offenen Kulturstadt Köln, die diesen privaten Interessen seit Monaten nichts entgegengesetzt. Da wäre ein starker Kulturdezernent gefordert, den hat Köln leider nicht. Und da wäre auch ein starker Oberbürgermeister, der solchen Anforderungen widerspricht, massiv widerspricht, gefragt gewesen.
Stefan Kolderhoff über die Solidaritätsbekundungen für Nanette Snoop, deren Vertrag als Leiterin am Rautenstrauch-Joost-Museum ja nicht verlängert wird. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
In unserer letzten Folge von Kultur ohne Kohle lernen Sie Harald Januschke kennen. Ein Mann, der den Musikcontest liebt. Kultur, sagt er, gehört zum Leben dazu und auch er hat Wege gefunden, Kultur zu genießen. Matthias Dell hat ihn getroffen.
Ich bin Harald oder Harry Januschke. Ich bin gerade 60 Jahre jung geworden und arbeite derzeit als Redakteur. Der Träger ist Betel und das Medium ist Freistädter Online-Zeitung. Freistadt muss man auch sagen. Das ist der größte Bereich der Wiedereingliederungsmaßnahmen in Norddeutschland. Also ich habe für einige Zeit ohne Obdach gelebt, war zwischen Einrichtungen bei Freunden, habe Sofa-Hopping gemacht, war auf der Straße und habe nie eingesehen, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dieser Gedanke spulte sich automatisch im Kopf ab. Ich mache das Spiel, mache es für kurze Zeit und jetzt gilt es Ärmel aufkrempeln. Ich bin dann jedes Mal froh gewesen, wenn man in Behörden oder in Kaufhäusern oder in Einrichtungen dann wieder war, wo hinten dran wenigstens mal ein Radio lief, ein TV-Gerät, ein Online-Modul. Da passiert das natürlich, dass man dann über Stunden, wenn es nicht sein muss, sogar über Tage, gänzlich von kulturellen Zugängen ausgeschlossen ist. Gerade Bibliotheken ist natürlich ein wunderbarer Zufluchtsort, wo man dann sich wirklich mal mit einem Buch hinsetzen kann und da eben über ein paar Stunden sinnieren kann. Kultur ist ein wahnsinnig wichtiges Gut. Kultur müsste eigentlich auch frei zugänglich sein für jedermann. Da müsste auch für diese Menschen, die eben da Schwierigkeiten haben, da irgendwas gemacht werden. Für Schüler gibt es Schülerausweise, auch Rentner kriegen verbilligt Angebote. Ich stand auch schon vor der Situation, dass ich selber wenig bis gar kein Geld hatte. Und damit waren dann etliche Veranstaltungen tabu. Und sei es nur, wenn man eben auch mal ein Museum besuchen wollte.
Germany, you received from the public votes, I'm sorry, 0 points.
Ich höre genauso Heavy Metal bis Klassik und alles, was dazwischen drin ist. Aber mein absolut größtes Steckenpferd ist der Eurovision Song Contest. Und ich war dieses Jahr richtig stolz, dass es jetzt den 70. Wettbewerb insgesamt gibt. Der Wettbewerb hat eine kulturelle Geschichte. Es ist Musik in allen Stilen und von allen Kulturen, die da zusammentrifft. Ein Lied aus Lettland von einer jungen Dame, sehr tragend vorgetragen, aber hatte Pech, kam nicht ins Finale, was von den Wetten her auch schon zu befürchten war. Aber das Glück habe ich seit knapp 50 Jahren, also meine Lieder landen in den seltensten Fällen vorne. Es gibt in Bremen eine Benefizveranstaltung, die nennt sich Dein Festmahl.
Wir ungeboren, um die Welt zu verändern.
Das ist so in etwa wie das Weihnachtsessen von Frank Zander. Also Weihnachtsessen für Bedürftige. Und der Betreiber von der ÖVB-Arena, der organisiert das auch jedes Jahr, alles mit Spenden. Und das musikalische Rahmenprogramm, wo ja auch schon ganz fantastische Künstler aufgetreten sind. Unter anderem im letzten Jahr dann eben Franz Uhle. Er ist gerade mal 15 Jahre jung und manche kennen ihn vielleicht noch von The Voice Kids Germany, der dort A, eine gute Sache für verarmte Menschen getan hat und selber aufgetreten ist. Und ich war von seiner Leistung derartig geplättet, die er auf der Bühne gebracht hat. Ich hab keine Angst, denn wir halten zusammen, ist allen gerein. Ja, wenn der Himmel über dir zerreißt.
Und Harald Harry Januschke nimmt Kultur nicht nur wahr. Er macht auch selber welche. Im letzten Jahr ist sein Roman Dignity Among Friends, die Geschichte einer Freundschaft, bei Books on Demand erschienen. Und alle Folgen von Kultur ohne Kohle, die finden Sie natürlich auch in unserer Audiothek. Die Kulturpresseschau von morgen, Dienstag, den 18. August. Sie kommt heute von Hans von Trotha.
Schwarz und weiß zugleich, das bin ich. So stellt sich Hadija Haruna Oelker vor, die in der Frankfurter Rundschau unter der Überschrift »Wo Gleichstellung baden geht« bestürzt feststellt, wie verroht die Debatte hierzulande ist. Wie schnell sich der Wunsch nach Gleichstellung und Inklusion als Bevorzugung umdeuten lässt, zeigt die Debatte um ein kleines, temporär aufgebautes Schwimmbecken vor der Berliner Volksbühne. Der Verein Each One Teach One wollte es vergangene Woche 6 Stunden lang ausschließlich schwarzen Kindern und Jugendlichen als geschützten Raum zur Verfügung stellen. Der Verein erhielt rassistische Drohungen und die Volksbühne sagte die Veranstaltung ab, aus Sicherheitsbedenken. Das ist Deutschland 2026. Schwarze Kinder werden geschützt, indem sie gar nicht erst kommen sollen. Wir leben in einer im wörtlichen Sinne sich aufheizenden Welt, schreibt die Autorin. Und vielleicht knallt es gerade deshalb so laut, wenn es um Vorfälle von antischwarzem Rassismus geht, weil sich die politischen Machtverhältnisse verschieben, während schwarze Menschen weiterhin selbstbewusst öffentliche Räume für sich beanspruchen und Gleichbehandlung einfordern. Darum richtet sich der oft genannte politische Backlash auch nicht nur gegen sie, sondern insgesamt gegen die Errungenschaften emanzipatorischer und demokratischer Bewegungen. Weshalb sich kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch mit Blick auf die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und 5 weiteren Bundesländern im nächsten Jahr die Frage stellt, was wird von diesen Werten übrig bleiben? Was werden wir in Zukunft einmal über unsere Gegenwart erzählen? Und wie werden diejenigen, die nach uns kommen, darüber urteilen? Es entscheidet sich jetzt. Überhaupt, Wahlkampf ist derzeit ungewöhnlich präsent in den Feuilletons. Die Süddeutsche nimmt gleich 2 Wahlkampfmedien in den Blick, Spiegeltitel und Wahlplakate. Der jüngste Spiegeltitel treibt Micky Beisenherz, Gastgeber des Podcasts Apokalypse und Filterkaffee, um. Er meint, der Spiegel würde den AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt mit einem Trick attraktiv machen, mit dem Gangster-Rapper ihre Alben bewerben. In der heißen Phase des Wahlkampfes lächelt einem von jedem Kiosk ein gut aussehender Mann entgegen, den man soeben zum gefährlichsten Mann Deutschlands gemacht hat. Wäre Wahlkampf ein Konzeptalbum, ich nehme den Spiegeltitel als Plattencover, erklärt Micky Beisenherz und erinnert sich, wie Anfang der 90er die Plattenläden gestürmt wurden, um die neuen CDs von Tupac, Ice Cube oder Eazy-E zu kaufen. Vorne drauf das mahnende Etikett Parental Advisory, Explicit Content, erdacht von Prüfbehörden, um Eltern zu warnen, ihre Kinder zu schützen. Der Effekt war natürlich der gegenteilige. Auch er kommt nicht ohne Verweis auf die sich aufheizende Umwelt aus. Sind Brände in Europa, die trockenen Flüsse, die sich dramatisch verändernden Transportwege nicht von ähnlicher oder größerer Tragweite? Dummerweise, so Beisenherz, ist Klima jedoch ein Abschalter, wie man beim Fernsehen sagt. Das ballert nicht. Er diagnostiziert eiskaltes Unternehmertum, wo Journalismus gefragt wäre. Die Folgen ausbaden müssen dann andere, die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, meint er. Peter Laudenbach liest Wahlplakate in Berlin und sieht jede Menge praktizierten Dadaismus. Das Gemurmel der Parolen schwankt zwischen beruhigender Langeweile bei der CDU, einer muss vernünftig sein, und Sozialkundeunterricht bei den Grünen. Demokratie geht nicht alleine. Ein anderer Plakatslogan klingt, als hätten AfD-Arier zu tief ins Heideggerglas geschaut. Deutsche wohnen im eigenen. Das stammt von Volt und soll vermutlich ein Vorschlag zur Lösung des Wohnungsmangels sein. Die SPD thematisiert indirekt, dass sie seit 37 Jahren in jeder Berliner Landesregierung saß, Peter Laudenbachs Meinung nach geradezu genial. SPD wieder Berlin. Eine Wahlkampfparole von wahrhaft buddhistischer Gelassenheit und vollendeter Inhaltslehre, so der süddeutsche Autor, der darin die etwas höflichere Umschreibung für den resignierten Stoßläufer sieht. Berlin, was willst du machen? Oh je.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.